Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Das Gegenmodell zur NWO des Westens. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Das Projekt New World Order, Neue Weltordnung, in der die USA bzw. eine Riege von Oligarchen die Regeln bestimmen und als Hegemon die ganze Welt beherrschen, dürfte inzwischen als gescheitert erkannt worden sein, auch wenn die deutschen Politiker der staatstragenden Parteien und der Linkspartei offensichtlich noch daran glauben. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Protagonisten einer multipolaren Weltordnung. Der NATO-Krieg gegen Russland in der Ukraine ist nur ein Teil des entbrannten Krieges zwischen der unipolaren Welt und der neuen entstehenden multipolaren. Wenn man den deutschen Massenmedien zuhört, drehe sich alles darum, dass Russland wegen des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen in großen Schwierigkeiten sei und Putin schon so gut wie gestürzt. Tatsächlich sind aber die sich entwickelnden Wirtschaftskorridore und Verbindungen für Wohlstand und Frieden wichtiger als ein Sieg in der Ukraine, während sich Deutschland selbst Lieferketten durch Sanktionen zerstört und wichtige Rohstoffe zur teuren Mangelware macht. Daher zunächst ein Bericht vom derzeit wieder sehr aktiven Pepe Escobar, der berichtet, dass Asiens Zukunft in Wladiwostok gestaltet wird. Danach ein ernüchternder, neutraler Bericht aus indischer Sicht über die Krise in der Ukraine. Die Zukunft des Ostens. Escobar beschreibt, wie sich 68 Länder an Russlands fernöstlicher Küste trafen, um der Vision Russlands über die Zukunft der asiatischen Pazifikregion zuzuhören. Er schreibt, dass das östliche Wirtschaftsforum EEF in Wladiwostok einer der unverzichtbaren jährlichen Meilensteine sei, wenn es darum gehe, nicht nur den komplexen Entwicklungsprozess des russischen Fernen Ostens zu verfolgen, sondern auch wichtige Weichen für die Integration Eurasiens zu beobachten. Das aktuelle Thema in Wladiwostok spiegele ein äußerst turbulentes Jahr 2022 auf dem Weg zu einer multipolaren Welt wider. Er zitiert dann den russischen Präsident Wladimir Putin, der in einer kurzen Botschaft an die Teilnehmer aus Wirtschaft und Regierung aus 68 Ländern die Richtung vorgab. Zitat: Das überholte unipolare Modell wird durch eine neue Weltordnung ersetzt, die auf den Grundprinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit sowie der Anerkennung des Rechts jedes Staates und jedes Volkes auf einen eigenen souveränen Entwicklungsweg beruht. Gerade hier im asiatisch-pazifischen Raum bilden sich mächtige politische und wirtschaftliche Zentren heraus, die als treibende Kraft in diesem unumkehrbaren Prozess wirken. Zitat Ende. In seiner Rede vor der EEF-Plenarsitzung wurde die Ukraine Escobar zufolge kaum erwähnt. Putins Antwort auf die Frage nach der Ukraine sei gewesen: Ist dieses Land Teil des asiatisch-pazifischen Raums? Die Rede war weitgehend als ernsthafte Botschaft an den kollektiven Westen sowie an das, was der Top-Analyst Sergei Karaganov die globale Mehrheit nennt, aufgebaut, meint Escobar. Unter den zahlreichen Schlussfolgerungen seien unter anderem die folgenden vielleicht die wichtigsten. Russland wird als souveräner Staat seine Interessen verteidigen. Das Sanktionsfieber des Westens bedroht die Welt und die Wirtschaftskrisen werden auch nach der Pandemie nicht verschwinden. Die Sanktionen gegen Russland führen zur Schließung von Unternehmen in Europa. Russland sieht sich mit wirtschaftlichen und technischen Aggressionen aus dem Westen konfrontiert. Die Inflation bricht in den Industrieländern Rekorde. In Russland liegt sie bei etwa 12%. Russland hat bei den Getreideexporten aus der Ukraine eine Rolle gespielt, aber die meisten Lieferungen gingen an EU-Länder und nicht an Entwicklungsländer. Die Rolle des asiatisch-pazifischen Raums hat deutlich zugenommen. Asien ist das neue Epizentrum des technischen Fortschritts und der Produktivität und kein Kolonisierungsobjekt mehr. Nur zwei Wochen vor einem anderen wichtigen jährlichen Treffen, dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, in Samarkand, sei es kein Wunder, dass sich einige der wichtigsten Diskussionen auf dem EEF um die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung zwischen der SOZ und dem Verband Südostasiatischer Nationen, ASEAN, drehen. Dieses Thema sei ebenso wichtig wie die Entwicklung der russischen Arktis. Mit 41% des Gesamtterritoriums handele es sich um die größte Ressourcenbasis der Föderation, die sich auf 9 Regionen verteile und die größte Sonderwirtschaftszone der Welt umfasst, die mit dem Freihafen von Wladiwostok verbunden ist. Inmitten einer Fülle von Rundtischgesprächen, die sich mit Themen wie der Macht des Territoriums, Lieferketten und globaler Bildung bis hin zu Wissenschaft, Natur, Mensch befassten, drehte sich die wichtigste Diskussion am Dienstag auf dem Forum wohl um die Rolle der SOZ, meldet der Autor. Neben den derzeitigen Vollmitgliedern Russland, China, Indien, Pakistan, 4 zentralasiatische Staaten, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan und dem kürzlich beigetretenen Iran wollen nicht weniger als 11 weitere Staaten beitreten, vom Beobachter Afghanistan bis zum Dialogpartner Türkei. Dann zeigt der Artikel auf, dass das wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Potenzial der Akteure, die das Gravitationszentrum Asiens bilden, mehr als ein Viertel des weltweiten Bruttoinlandsprodukt und 50% der Weltbevölkerung noch nicht voll ausschöpfe. Kirill Barsky vom Moskauer Staatlichen Institut für internationale Beziehungen erläuterte Escobar zufolge, dass die SOZ gemäß ihrer Charta das Modell der Multipolarität darstellt, das den vom Westen eingeleiteten zerstörerischen Prozessen gegenüberstehe. Und das führe zur wirtschaftlichen Agenda im Eurasischen Integrationsprozess, wobei die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion, EAEU, als wichtigster Partner der SOZ gelte. Barsky, so der Autor weiter, bezeichne die SOZ als die zentrale eurasische Struktur, die die Agenda von Großeurasien innerhalb eines Netzwerks von Partnerschaftsorganisationen bildet. Hier komme die Bedeutung der Zusammenarbeit mit ASEAN zum Tragen. Barsky, so Escobar, konnte nicht umhin, an Mackinder, Spikeman und Brzezinski zu erinnern, die Eurasien, Zitat, als ein Objekt betrachteten, auf das nach den Wünschen westlicher Staaten hin gehandelt wurde, eingegrenzt auf den Kontinent, weit weg von den Meeresküsten, damit die westliche Welt in einer globalen Konfrontation zu Land und zu Wasser dominieren konnte. Die SOZ, wie sie sich entwickelt hat, kann über diese negativen Konzepte triumphieren. Zitat Ende. Und hier treffe man auf eine Vorstellung, die von Teheran bis Wladiwostok weithin geteilt werde. Eurasien sei nicht länger ein Objekt der Kolonisierung durch das zivilisierte Europa, sondern wieder ein Akteur der globalen Politik. Ein chinesischer Wissenschaftler führte dann aus, dass die SOZ ihre Rolle als Dialogforum für Staaten mit einer schwierigen Konfliktgeschichte nutzen sollte, statt sich in ein politisches Instrument zu verwandeln. Wo Interaktionen schwierig seien, solle man sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Energie, Lebensmittelsicherheit und Armutsbekämpfung konzentrieren. Rashid Alimov, ehemaliger Generalsekretär der SOZ und jetzt Professor am Taihe-Institut, betonte, wie der Autor ausführt, die hohen Erwartungen der zentralasiatischen Staaten. Die ursprüngliche Idee bleibe bestehen, basierend auf der Unteilbarkeit der Sicherheit auf einer transregionalen Ebene in Eurasien. Escobar stellt dann fest, dass jeder weiß, wie die USA und die NATO reagierten, als Russland Ende letzten Jahres einen ernsthaften Dialog über die Unteilbarkeit der Sicherheit vorschlug. Da Zentralasien keinen Zugang zum Meer habe, sei es unvermeidlich, wie Alimov betonte, dass die Außenpolitik Usbekistans die Beteiligung an einem beschleunigten Handel innerhalb der SOZ bevorzuge. Russland und China mögen die führenden Investoren sein, aber jetzt spielt auch der Iran eine wichtige Rolle. Über 1200 iranische Unternehmen sind in Zentralasien tätig. Sergej Stochak von der russischen Bank VEB erläuterte die Funktionsweise des SCO Interbankenkonsortiums. Die Partner haben demnach eine Kreditlinie der Bank of China in Anspruch genommen und wollen einen Vertrag mit Usbekistan abschließen. Das SCO Interbankenkonsortium werde turnusmäßig von den Indern geleitet und sie wollten es auf Vordermann bringen. Auf dem bevorstehenden Gipfel in Samarkand erwarte Stochak einen Fahrplan für den Übergang zur Verwendung nationaler Währungen im regionalen Handel, berichtet Escobar. Ein indischer Vertreter wies darauf hin, dass Indien mit Russland und Zentralasien über den internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor, INSTC, und einen seiner wichtigsten Knotenpunkte, den Hafen von Chabahar im Iran, zusammenarbeitet. Iran sei mit 300 Schiffen beteiligt, die eine Verbindung nach Mumbai herstellen. Entscheidend sei, so der Autor, dass Indien nicht nur das russische Konzept der Greater Eurasia Partnership unterstütze, sondern sich auch für ein Freihandelsabkommen mit der EAEU einsetzt. Premierminister Narendra Modi habe im vergangenen Jahr das Forum in Wladiwostok besucht. In all diesen nuancierten Interventionen seien einige Themen konstant. Nach der Katastrophe in Afghanistan und dem Ende der US-Besatzung dort kann die stabilisierende Rolle der SOZ gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein ehrgeiziger Fahrplan für die Zusammenarbeit sei ein Muss. Er werde wahrscheinlich auf dem Gipfel in Samarkand verabschiedet werden. Alle Akteure werden schrittweise zum Handel in bilateralen Währungen übergehen. Und die Schaffung von Transitkorridoren führe zu einer Integration der nationalen Transitsysteme. Es werde Licht. Bei einem wichtigen Rundtischgespräch über das Tor zu einer multipolaren Welt sei die Rolle der SOZ näher erläutert worden und wurde dargelegt, dass die meisten asiatischen Staaten Russland gegenüber freundlich oder wohlwollend neutral seien, nachdem die militärische Sonderoperation in der Ukraine begonnen hat. Die Möglichkeiten für eine Ausweitung der Zusammenarbeit in ganz Eurasien blieben also praktisch unbegrenzt. Die Komplementarität der Volkswirtschaften sei der wichtigste Faktor. Dies würde unter anderem dazu führen, dass der russische Ferne Osten als multipolare Drehscheibe in den 20-30er Jahren zu Russlands Tor zu Asien werde, beschreibt Escobar. Ein chinesischer Teilnehmer bemerkte dann, dass es einen globalen Ansturm auf den Beitritt zu BRICS gebe, von Afghanistan bis Saudi-Arabien. Wang Wen vom Chongyang Institute for Financial Studies wird dann mit den Worten zitiert, Zitat, das bedeutet ein neues Zivilisationsmodell für aufstrebende Volkswirtschaften wie China und Argentinien, weil sie friedlich aufsteigen wollen. Ich denke, wir befinden uns im Zeitalter der neuen Zivilisation. Zitat Ende. Pavel Sorokin, erster stellvertretender russischer Energieminister, wies die Vorstellung von einem Sturm oder Taifun auf den Energiemärkten zurück. Was derzeit passiere, sei kein natürlicher Prozess, sondern künstlich von Menschen erschaffen. Die russische Wirtschaft hingegen sei nach Ansicht der meisten Analysten dabei, langsam aber sicher ihre Zukunft in der Zusammenarbeit zwischen der Arktis und Asien zu gestalten. Dazu gehöre beispielsweise die Schaffung einer ausgeklügelten Umschlaginfrastruktur für verflüssigtes Erdgas, LNG. Energieminister Nikolai Schulginow habe versichert, dass Russland seine Gasproduktion in Anbetracht des Anstiegs der LNG-Lieferungen und des Baus von Power of Siberia 2 nach China steigern werde. Auf dem nördlichen Seeweg liege der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer leistungsfähigen, modernen Eisbrecherflotte, auch mit Atomantrieb. Es gebe einen langfristigen Plan bis 2035, um die Infrastruktur für eine sichere Schifffahrt zu schaffen und dabei schrittweise von den bewährten Praktiken in der Arktis zu lernen. Novatek, so der stellvertretende Vorsitzende Evgeny Ambrosow, habe in den letzten Jahren eine Revolution in Bezug auf die arktische Schifffahrt und den Schiffbau vollzogen. Was auch immer die Atlantiker davon halten mögen, das letzte Wort habe im Moment Vitali Markelov vom Vorstand von Gazprom. Russland sei bereit für den Winter, es werde überall Wärme und Licht geben. Nach Asien, Afrika. Soweit der Artikel. Atmen Sie durch und überlegen Sie, welche Entwicklung Europa hätte nehmen können, wenn man die ausgestreckte Hand Putins nach seiner Rede im Deutschen Bundestag angenommen hätte. Aber ein Imperium, das einen Alleinstellungsanspruch verfolgt, kann natürlich nicht zulassen, dass solche Entwicklungen den eigenen Einfluss, ja die Hegemonie gefährden. So wie auch verhindert wurde, dass durch das libysche Wirtschaftswunder Afrika sich schneller vereinigt und zu einer wirtschaftlichen Macht aufsteigt. Libyen war vor der Bombardierung durch die NATO das einzige Land ohne Schulden. Am 9. September 1999 wurde in der libyschen Stadt Sirte unter den Augen von Dutzenden von afrikanischen Führern die Great African Union gegründet. Diese Union sollte eine einheitliche afrikanische Armee aufweisen, eine afrikanische Zentralbank, welche den Einfluss der Zentralbanken der ehemaligen Kolonialstaaten ablösen sollte, insbesondere die Frankreichs. Es sollte eine afrikanische, goldgedeckte Währung entstehen, eine afrikanische Ressourcenorganisation zur Verwaltung der Öl-, Gas- und Mineralienvorkommen, die afrikanische Satellitenbehörde, das afrikanische Kommunikationssystem, das einheitliche afrikanische Parlament und es sollte einen gemeinsamen afrikanisch-lateinamerikanischen Verteidigungsvertrag, SATO, geben. Dann kam die Bombardierung Libyens, seine Zerstörung, die bis heute währt, das Verschwinden seiner Goldreserven sowie die drastische Zunahme von Terrorismus in vorher beruhigten Gebieten. Und natürlich ein dramatischer Flüchtlingsstrom aus Afrika nach Europa, der hier nun droht, die Gesellschaften zu spalten bzw. zu destabilisieren. Alles ausgelöst durch die Zerstörung von Gaddafis Traum einer panafrikanischen Einheit nur 2 Jahre später durch die Bombardierung der NATO und Unterstützung islamistischer Extremisten. Die Ukraine-Krise. Eine Front in diesem Krieg, der zwischen ehemals unterdrückten und kolonialisierten Ländern gegen das Imperium mit den ehemaligen Kolonialländern entbrannt ist, findet man im ehemaligen Bürgerkrieg, der nun zu einem Krieg zwischen NATO-Ländern und Russland eskalierte. Vergessen Sie Berichte über die Ukraine aus Ländern, die aktiv am Krieg teilnehmen. Natürlich gibt es überall nur noch Patrioten und keine wirklich neutrale Analyse. Deshalb sollte man den Artikel von M.K. Badrakumar, einem indischen Ex-Diplomaten, besonders aufmerksam lesen. Er schrieb am 12. September, dass die New York Times aufgedeckt habe, dass die USA wichtige Informationen mit dem ukrainischen Militär geteilt habe und an der Vorbereitung von dessen aktueller Gegenoffensive bei Charkow beteiligt waren. Der Autor meint, was auch immer die Beweggründe der Biden-Administration gewesen sein mögen, ihre Rolle in dieser von den westlichen Medien als Erfolgsgeschichte gefeierten Angelegenheit öffentlich zu machen, vermutlich mit Blick auf die amerikanische Innenpolitik, es könnte sachlich richtig sein. Das Medienleck rückte die dramatischen Ereignisse in die richtige Perspektive. Es gebe 2 Möglichkeiten, den Vorstoß des ukrainischen Militärs zu betrachten. Entweder habe Kiew den Russen eine schwere Niederlage beigebracht und sie zum Rückzug gezwungen, oder der amerikanische Geheimdienst endlich Wind von der unauffälligen Ausdünnung der russischen Frontlinie in Charkow bekommen, die in den Wochen vor dem Angriff im Rahmen einer größeren Verlegung von Militärverbänden stattgefunden hat und habe diese Information an Kiew weitergegeben, das natürlich mit Freude darauf reagierte. Der Bericht der New York Times bestätigte die letztgenannte Lesart der Situation. In der Tat gab es in der Region Charkow während des ukrainischen Vorstoßes kaum Kämpfe im eigentlichen Sinne und die Russen konzentrierten sich darauf, die verbliebenen Kräfte an der Frontlinie unter schwerem Artilleriebeschuss zurückzuziehen. Die russische Operation sorgte dafür, dass es zu keinen nennenswerten Verlusten kam. Die neue Frontlinie, die sich danach entlang des Ostkolflusses immer mehr herausbildete, habe sich herauskristallisiert. Der Rückzug aus der Richtung Balaklejsko-Isjum gehe auf die Einschätzung des russischen Militärkommandos zurück, dass die Aufrechterhaltung einer solchen Frontlinie keinen sinnvollen Zweck erfüllen würde. Als die russischen Streitkräfte im März die Kontrolle über Isjum erlangten, ging man davon aus, dass sie eine Operation von Norden her in Richtung der Stadt Slowjansk im Bezirk Kramatorsk in der Region Donetsk unterstützen würden. Doch wie sich in den letzten 4 Monaten herausgestellt habe, hätten die Russen diese Idee offenbar ganz aufgegeben, schreibt Badra Kumar. Der Kampf um den Donbass habe nach wie vor oberste Priorität für die russische militärische Sonderoperation. Die erneute Verlegung aus Richtung Balaklejsko-Isjum werde die Offensive im Donbass nun deutlich verstärken, anstatt sie zu schwächen, wie einige westliche Journalisten spekulieren. Die Verwirrung rühre von der alten Legende her, Isjum sei das Tor zum Donbass und zum Schwarzen Meer. Dank moderner Kommunikationsmittel, so der Autor, können die russischen Nachschublinien in den Donbass heute aber auch ohne ein solches Tor aus dem Norden aufrechterhalten werden. Zweitens liege Isjum selbst in einer stark bewaldeten Region, manche nennen sie Sherwood Forest, im Westen, wo sich die ukrainischen Streitkräfte verschanzt hatten und die russische Präsenz auch schon früher angegriffen wurde. Eine weitere Besetzung von Isjum würde daher aus Sicht des Autors nur mehr Arbeitskräfte kosten. Abgesehen davon habe die Optik der Geschehnisse in Richtung Balaklejsko-Isjum in Russland selbst eine Welle der Kritik über ungeschicktes Fehlverhalten der Militärführung ausgelöst, die sich zum Teil sogar an Präsident Putin selbst gerichtet habe. Das Militärkommando stehe unter dem Druck, Ergebnisse in der Donbass-Kampagne vorzuweisen. Auch die bisherige russische Strategie, sich bei der Bewältigung der schweren Aufgaben auf Milizen statt auf reguläre Truppen und Streitkräfte zu verlassen, könnte überdacht werden. In Wirklichkeit sei die Region Charkow bisher nur ein Nebenschauplatz. Die Tatsache, dass in Charkow kein Referendum geplant sei, anders als in Cherson und Saporischia im Süden Anfang September, das jetzt verschoben wurde, spreche für sich selbst. Die Ereignisse der letzten Woche in Richtung Balaklejsko-Isjum werden den ukrainischen Streitkräften sicherlich einen großen moralischen Auftrieb geben, schreibt der Ex-Diplomat. Dies werde Auswirkungen auf die Zukunft haben. Zum einen werde Kiew keinerlei Neigung zu Friedensgesprächen haben. Die donnernde Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksij Reznikow vom Sonntag sei eindeutig. Sie bedeuten, dass die Pläne des Kommandos der Streitkräfte der Ukraine die vollständige Befreiung aller besetzten Gebiete sind, einschließlich Donbass und Krim. Interessanterweise habe Reznikow auf eine Erklärung des russischen Außenministers Sergei Lavrov reagiert, wonach Moskau Verhandlungen mit der Ukraine nicht ablehnte, aber eine weitere Verzögerung der Friedensgespräche durch Kiew die Möglichkeit einer Einigung erschweren werde, erklärt der Autor. Zitat: Ein solches Ausmaß an Wahnsinn und Kriegshysterie wird es der Regierung Biden äußerst schwer machen, die ersten Anzeichen von Mäßigung und Realismus, die sich in der Rhetorik des US-Außenministers Antony Blinken während seines Besuchs in Kiew am vergangenen Freitag abzeichneten, weiterzuführen. Zitat Ende. Blinken habe zurückhaltend reagiert, berichtet der politische Analyst, als er von den mitreisenden Medienvertretern zur ukrainischen Gegenoffensive befragt wurde. Zuvor sei Blinken in Kiew nicht auf die Aussage von Präsident Selenskyj eingegangen, der bei ihrem gemeinsamen Medienauftritt erklärte, er betrachte die Unterstützung der USA als Garantie für die Möglichkeit der Rückgabe unserer Territorien, unserer Ländereien. Zitat Ende. Auch General Mark Milley, Vorsitzender der US-Stabschefs, habe sich am Samstag in einem Interview mit dem National Public Radio merklich zurückhaltend zur ukrainischen Gegenoffensive geäußert, führt der Autor weiter aus. Es bleibe abzuwarten, was in den nächsten Wochen geschehe, so der General. Die Umgruppierung der Truppen Russlands in der Region Charkow werde es den russischen Streitkräften zwar ermöglichen, sich auf die vollständige Kontrolle über das Gebiet von Donetsk zu konzentrieren, aber es sei nicht so, dass die Militärführung Charkow den Rücken gekehrt hätte. Das russische Verteidigungsministerium habe am Montag erklärt, dass die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, Raketentruppen und Artillerie weiterhin hochpräzise Angriffe auf die ukrainischen Einheiten und Reservekräfte in der Region Charkow durchführen. Die ukrainischen Streitkräfte, die sich in dieser stark bewaldeten Region in gut befestigten Stellungen befanden, seien nun ins Freie getreten und Ziel intensiver Luft-, Raketen- und Artillerieangriffe. Dann wies der Autor auf die offensichtlich enormen Verluste der ukrainischen Armee hin und meint, im Laufe der Zeit dürfte Kiew wenig Grund zum Feiern haben. Demnächst in diesem Theater. Unterhalb der Quellen zu diesem Podcast habe ich noch einmal versucht, grundsätzlich ganz kurz die Entwicklung zur heutigen Situation eines neuen Wettstreits von Gesellschaftssystemen zu skizzieren. Dagegen wird es in der nächsten Woche mit der Beobachtung der aktuellen Situation der Weltpolitik weitergehen, aber eben aus Sicht von Ländern, denen bisher keine eigene Meinung zugestanden wurde und die sich nun beginnen zu emanzipieren. Länder, welche die regelbasierte Ordnung ablehnen und auf einem gemeinschaftlich entwickelten und beschlossenen Völkerrecht beharren.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.